sind Lisa Retschko
und Svetlana Novoschenova.
Und durch diesen Podcast möchten wir Menschen für Narzissmus und psychische Gewalt sensibilisieren.
Denn narzisstischer Missbrauch ist gesellschaftlich tief verankert
und hat gravierende Folgen für Betroffene.
Gemeinsam mit euch möchten wir genau das verändern.
Hallo, schön, dass ihr wieder da seid und dass ihr auch heute eingeschaltet habt. In der heutigen Folge geht es um Narzissmus als Verhaltensmuster, um die narzisstische Persönlichkeitsstörung sowie auch um das Thema Psychopathie. Was ist also Narzissmus? Zunächst einmal ist Narzissmus vor allem ein Verhaltensmuster und dieses Verhaltensmuster hat ausschließlich negative Auswirkungen auf die Personen im Umfeld der narzisstisch handelnden Person. Auch Dr. Ramani Dovasula betont, dass der Begriff Narzisst oder narzisstisch keine Diagnose ist. Wir diagnostizieren also niemanden mit einer Persönlichkeitsstörung, wenn wir eine Person als narzisstisch bezeichnen. Was genau ist also Narzissmus als Verhaltensmuster? Dr. Ramani Dovasula zählt dazu unter anderem ein Gefühl der Grandiosität und entsprechend auch eine Überheblichkeit, damit einhergehend auch eine Abwertung von anderen Menschen, ein Mangel an emotionaler Empathie, sowie Streitsucht, ausbeuterisches und manipulatives Verhalten. Typisch sind auch eine Doppelmoral sowie notorisches Lügen. Typisch ist auch eine Überempfindlichkeit auf Kritik, sodass beispielsweise auch berechtigte Kritik als persönlicher Angriff angesehen wird. Was ist also die narzisstische Persönlichkeitsstörung? Diese wurde anhand von insgesamt 5 von 9 Kriterien diagnostiziert. Dazu zählte unter anderem ein übertriebenes Gefühl der eigenen Grandiosität oder der eigenen Wichtigkeit. Das bedeutet auch, dass Personen beispielsweise die eigenen Leistungen übertrieben haben oder die eigenen Talente unrealistisch dargestellt haben und auch erwartet haben, ohne eine entsprechende Leistung es überlegen, als besonders anerkannt zu werden. Der zweite Punkt wäre Fantasien grenzenlosen Erfolgs oder Macht oder auch einer Unsterblichkeit. Auch da eben wieder hinter dem Hintergrund, sich selbst als besonders wahrzunehmen. Zudem verlangen Menschen mit dieser Persönlichkeitsstörung beispielsweise auch nach übermäßiger Bewunderung, legen ein Anspruchsdenken an den Tag, das heißt, auch übertriebene Erwartungen an das eigene Umfeld und an eine besondere Behandlung. Und in zwischenmenschlichen Beziehungen zeigen sie sich ausbeuterisch, das heißt, sie ziehen also Nutzen aus anderen, um die eigenen Ziele zu erreichen. Und einer der wichtigsten Faktoren eben der Mangel an emotionaler Empathie, sprich, sie sind nicht willens, die Gefühle und Bedürfnisse anderer zu erkennen und sich mit ihnen zu identifizieren, wissen aber kognitiv, was sie im Gegenüber auslösen mit ihren Taten. Und auch Neid und Missgunst spielen eben eine sehr große Rolle, ebenso wie arrogante, überhebliche Verhaltensweisen und Haltungen.
Genau, also das sind die formalen Diagnosekriterien, die es gibt. An dieser Diagnose gab es schon früher auch berechtigte Kritik, unter anderem, dass sie eben nicht gut abgrenzbar ist von anderen Persönlichkeitsstörungen. Es gibt da sehr viele Überschneidungen zu anderen Persönlichkeitsstörungen. Und ein weiterer Kritikpunkt, dass eben die Auswahl, dass NarzisstInnen, die diagnostiziert werden, 5 von diesen 9 Kriterien erfüllen müssen. Und das ist eben eine Zahl, die eigentlich komplett zufällig gewählt ist. Deswegen gab es eben viel Kritik an dieser Diagnose oder generell an dem Konzept von Persönlichkeitsstörungen. Deshalb wurde es inzwischen eben abgelöst durch neue Diagnosekriterien, beziehungsweise fast alle Persönlichkeitsstörungen wurden sozusagen als Diagnose abgeschafft und inzwischen fokussiert man sich stärker auf bestimmte Aspekte und diese Aspekte, also manipulative und ausbeuterische Verhaltensweisen, werden durchaus immer noch als problematisch gesehen. Also das bedeutet nicht, wie es einige interpretiert haben, dass es jetzt keinen Narzissmus mehr gibt oder dass narzisstischer Missbrauch jetzt nicht mehr existiert, sondern das bedeutet nur, dass die Diagnose nicht mehr in der Form existiert.
Das heißt also nicht, dass es keinen Narzissmus mehr als solchen gibt, nur weil die Persönlichkeitsstörung nicht mehr im Manual genannt wird, sondern dass es einfacher ist, auch Überlappungen zwischen unterschiedlichen Verhaltensweisen, zwischen Angststörungen und narzisstischen Verhaltensweisen beispielsweise, zwischen Suchtverhalten und impulsive Verhalten zu definieren und diese Überlappungen auch einfach anzuerkennen.
Das bedeutet also, dass sich für Betroffene narzisstischen Missbrauchs ziemlich wenig ändert. Also auch vor dieser Änderung wurde Narzissmus oder narzisstische Persönlichkeitsstörung relativ selten diagnostiziert, weil einfach meistens die TäterInnen nicht diejenigen sind, die sich in Therapie begeben, sondern die Opfer sind diejenigen, die darunter leiden. Falls ihr euch jetzt fragt, warum sprechen wir so viel über eine Diagnose, die es so nicht mehr gibt, warum ist das so wichtig? Der Grund liegt daran, dass sobald Opfer darüber reden, was ihnen passiert ist, sobald sie über narzisstischen Missbrauch reden, sobald sie narzisstischen Missbrauch als solchen benennen, wird ihnen ganz häufig eben vorgeworfen, sie würden Menschen diagnostizieren und dass sie das als Betroffene, als Laien ja nicht dürften. Das ist auch richtig, man darf niemanden diagnostizieren, aber wie gesagt, es ist eben keine Diagnose. Und wenn Menschen davon berichten, wie ihnen psychische, körperliche, sexualisierte Gewalt widerfahren ist, finanzieller Missbrauch, das sind Verhaltensweisen, das sind Missbrauchsdynamiken, die sie benennen. Wenn ihnen eben ihre Erlebnisse abgesprochen werden, weil behauptet wird, sie würden den Tätern gegenüber unfair sein, indem sie sie diagnostizieren, ist das einfach nur eine Taktik, Opfer zum Schweigen zu bringen und nichts anderes. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Diagnose kennen, aber gleichzeitig wissen, dass die Benennung von Narzissmus keine Diagnose ist.
Dass also der Begriff Narzissmus eine Diagnose ist, ist ebenso ein Mythos wie die Idee, dass alle PsychopathInnen Mörder sind. Und auch über Psychopathie möchten wir in dieser Podcast-Folge sprechen, weil es tatsächlich vorkommt, dass Menschen an PsychopathInnen geraten und keinerlei körperliche oder sexualisierte Gewalt erfahren, sondern eben nur psychische Gewalt. Deswegen ist es eben auch so wichtig, diesen Mythos des vermeintlichen Serienkillers zu dekonstruieren, weil es eben auch etwas gibt, das nennt sich High-Functioning Psychopaths, also PsychopathInnen, die anerkannte Jobs haben, die sich in den Medien bewegen, die ÄrztInnen sind oder Jura studiert haben und dennoch eben psychopathische Verhaltensweisen an den Tag legen. Was ist also Psychopathie? Der Begriff bezieht sich zunächst einmal auf straffällig gewordene TäterInnen, die sich in der Forensik wiedergefunden haben. Und wenn man jetzt auf das DSM zurückgreift, also das Diagnosemanual, in dem ja Persönlichkeitsstörungen auch verankert und benannt worden sind, dann war Psychopathie in Form der sogenannten dissozialen Persönlichkeitsstörung dort auch verankert oder wurde dort benannt. Diese Persönlichkeitsstörung wurde anhand von insgesamt 3 der nachfolgend genannten Kriterien diagnostiziert. Zum einen musste eine Missachtung und Verletzung der Rechte anderer seit mindestens dem 15. Lebensjahr vorliegen. Studien weisen nach, dass Menschen, die psychopathische Züge bzw. diese Persönlichkeitsstörung haben, auch schon ab dem 7. Lebensjahr übergriffiges, missbräuchliches und abwertendes Verhalten an den Tag gelegt haben. Sei es beispielsweise, weil sie Freundinnen oder Geschwisterkinder schikaniert haben oder Tiere gequält haben. Ein weiteres Kriterium ist das wiederholte Begehen von Handlungen, die einen Grund für eine Festnahme darstellen. Das kann natürlich körperliches, übergriffiges Verhalten sein, aber auch Dinge wie Rechnungsfälschung oder Steuerhinterziehung. Dann ist ein weiteres Diagnosekriterium das wiederholte Lügen, das Gebrauchen von Decknamen oder Betrügen anderer zum persönlichen Vorteil oder Vergnügen. Sowie auch Impulsivität, Reizbarkeit und Aggressivität. Und ein weiterer Diagnosepunkt war die rücksichtslose Missachtung der eigenen Sicherheit bzw. der Sicherheit anderer, eine Verantwortungslosigkeit sowie fehlende Reue und auch Gleichgültigkeit, insbesondere in Bezug auf die eigenen Taten und das missbräuchliche Verhalten. Wenn TäterInnen eben Menschen aus ihrem Umfeld gekränkt, misshandelt oder bestohlen haben. Wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass wir eine Person vor uns haben, die seit dem 15. Lebensjahr die Rechte anderer missachtet, wiederholt Handlungen begeht, die Grund für eine Festnahme darstellen, wie beispielsweise Steuerhinterziehung, die notorisch lügt und keine Reue zeigt, dann hätten wir eine Person, auf die diese 3 Mindestanforderungen schon mal zutreffen würden, um eine solche Persönlichkeitsstörung zu diagnostizieren.
Psychopathen oder die Diagnose der dissozialen Persönlichkeitsstörung hat sich ja abgeleitet aus der Forensik. Das heißt, es sind Menschen, die straffällig geworden sind und dabei erwischt wurden. Es gibt aber natürlich noch ein sehr viel größeres Dunkelfeld. Das sind auch Menschen, die nicht erwischt wurden, die beispielsweise dieselben Verhaltensweisen an den Tag legen, aber dadurch keine Probleme mit dem Recht bekommen haben. Und gerade auch ein sehr großer Teil der Wirtschaftskriminalität wird ja auch von Individuen ausgeübt, die sich sehr rücksichtslos verhalten, die die Rechte von anderen Menschen missachten, aber die gleichzeitig in Machtpositionen sind und die intelligent genug sind, nicht erwischt zu werden. Diese Menschen werden auch manchmal High-Functioning Psychopath genannt. Das heißt, ihr Verhalten wird nicht unbedingt als falsch erachtet, sondern sogar das Gegenteil. Sie bekommen dadurch gesellschaftliche Privilegien, dass sie sich eben so rücksichtslos über andere hinwegsetzen können und ihren Mangel an Empathie und ihre Rücksichtslosigkeit und ihre höhere Bereitschaft zu Risikoverhalten dafür nutzen, um sich gesellschaftliche Privilegien zu sichern auf Kosten von anderen Menschen.
Für den forensischen Bereich hat Robert Hare eine sogenannte Psychopathie-Checklist angelegt. Diese beinhaltet neben den genannten Diagnosekriterien auch Punkte wie einen übersteigerten Selbstwert, aber auch einen sehr oberflächlichen Charme, den Mangel an Schuldbewusstsein, sowie eben auch einen parasitären Lebensstil und, das ist ebenfalls interessant, Promiskuität. Das heißt, diese Personen haben viele und häufig wechselnde SexualpartnerInnen. Das ist aber eben nicht gleichzusetzen mit offenen Beziehungen, mit Polyamorie, sondern es geht immer einher mit einer missbräuchlichen Dynamik, mit Abwertung, mit Ausbeutung der SexualpartnerInnen. Und diese Beziehungen sind dann auch eben eheähnlich gestaltet, sprich TäterInnen benutzen die klassisch narzisstischen Manipulationsarten, um Betroffene emotional zu binden und abhängig zu machen.
Mich erinnert diese Checkliste auch sehr stark an den Film Catch Me If You Can, den vielleicht auch einige von euch gesehen haben. Da wird das Ganze ja sehr positiv und sehr charmant dargestellt. Und genauso ist es eben mit Psychopathie häufig auch. Also in unserer Vorstellung ist das dann so ein kaltblütiges Monster, wo wir uns gar nicht reinversetzen können, wo wir auch nicht verstehen können, wie charmant und wie sozial diese Menschen auf andere wirken können. Aber gleichzeitig der Protagonist in Catch Me If You Can zeigt ja genau das. Er ist super charmant, er ist sehr erfolgreich in der Damenwelt und er nutzt diesen Erfolg auch, um sich Vorteile zu verschaffen, finanziell, Status, Anerkennung und hinterlässt dann eben auch auf seinem Weg sehr viel Kollateralschaden, sowohl emotional als auch finanziell.
Was sagt die Wissenschaft denn dazu? Svetlana, du hast ein paar Studien für uns rausgesucht.
Ja, genau. Ich bin die Wissenschaft und ich habe ein paar sehr spannende Studien gefunden. Kerwig und Bushman haben 2021 eine Meta-Analyse rausgebracht, wo sie insgesamt 437 Studien zusammengefasst haben. Und was sie da untersucht haben, war eben der Zusammenhang zwischen Narzissmus und Aggression oder Gewalt. Da war eben auch das Spannende, dass sie nicht nur pathologischen Narzissmus untersucht haben, der für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung qualifiziert hätte, sondern auch subklinischen Narzissmus. Das heißt, bestimmte narzisstische Tendenzen und Charaktereigenschaften, die noch nicht die Diagnosekriterien erfüllen würden, aber bereits da auch schon in geringerer Ausprägung problematisch sind. Ganz eindeutig sieht man eben, dass Narzissmus und der Hang zu Aggression und Gewalt sehr stark zusammenhängen. Also das gilt für alle Formen von Gewalt und Aggression, also direkte und indirekte Gewalt, körperliche, verbale, emotionale Gewalt. Und was da auch sehr spannend ist, der Zusammenhang ist immer signifikant und der wird noch deutlich größer, sobald noch so etwas wie eine Provokation hinzukommt. Damit kann man eben sagen, dass es auch so diese Vulnerabilität oder diese Kritikunfähigkeit von NarzisstInnen, das heißt, sie sind überempfindlich auf vielleicht auch berechtigte Kritik oder auf Dinge, die sie eben als Kränkung empfinden. Und als Reaktion darauf reagieren sie eben häufig mit einem Gegenangriff, also mit verbaler und oder körperlicher Gewalt, Rachefantasien und Rachegelüsten. Es gibt weitere Studien, die belegen, dass es auch einen sehr starken Zusammenhang gibt zwischen Narzissmus und sexualisierter Gewalt und sexueller Aggression. Das bedeutet, also es muss nicht unbedingt eine Vergewaltigung im juristischen Sinne sein, sondern es ist auch so etwas wie Manipulation oder psychischen Druck aufbauen oder auch sexualisierte Gewaltfantasien und Rachegelüste, die eben auch eine sexuelle Komponente haben. Das heißt, Sexualität wird nicht als einvernehmliche Tätigkeit gesehen, sondern als ein Mittel, als eine Waffe, um jemanden zu schaden und jemanden abzuwerten.
Dazu würde ja dann auch etwas zählen, was viel subtiler abläuft, ne? Also auch Stealthing zum Beispiel oder beispielsweise auch Grooming, also dass man Menschen emotional bindet und manipuliert, um eben an den Sex zu kommen. Also auch das zählt in dieser Studie zu der Form von sexualisierter Gewalt und narzisstischer Gewalt.
Genau, das kann man auch auf jeden Fall so sagen. Also es ging auch nicht um diese, ja, sagen wir mal, brachiale Form von Gewalt, sondern um Manipulation zu sexuellen Handlungen. Und das ist auch besonders relevant, weil das sind alles Handlungen, die sich in einem juristischen Graubereich befinden. Das heißt, in diesem Bereich ist es sehr wahrscheinlich, dass TäterInnen ohne juristische Konsequenzen davonkommen und die Opfer auf sich alleine gestellt sind. Narzisstinnen üben nicht nur häufiger selbst sexualisierte Gewalt aus, sondern sie geben auch häufiger Opfern von sexualisierter Gewalt eine Mitschuld, betreiben Täter-Opfer-Umkehr und Victim-Blaming. Was ich auch sehr spannend fand im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt, die meisten Studien beziehen sich auf Männer, die sexualisierte Gewalt an Frauen ausüben. Ich habe aber auch eine Studie gefunden von Blinkhorn et al. Von 2015, die auch nachgewiesen hat, dass dieses sexuell manipulative Verhalten und die sexualisierte Abwertung auch von Frauen stattfindet. Also Frauen, ja, Narzisstinnen können auch Täterinnen sein. Und es sind nicht immer nur Männer, die sexualisierte Gewalt ausüben.
Grundsätzlich kann man also sagen, dass Narzissmus kein Geschlecht kennt. Das heißt, dass Menschen jeden Geschlechts sowohl narzisstische TäterInnen sein können, als auch eben Opfer von Narzissmus werden können. Gleichzeitig leben wir aber im Patriarchat und werden auf eine sehr bestimmte Art und Weise sozialisiert und erzogen, je nachdem, welches Geschlecht uns bei der Geburt zugeordnet wird. Und tendenziell kann man einfach sagen, dass vermehrt Männer, Cis-Männer im Patriarchat auch narzisstische Gewalt anwenden und somit eben Frauen, queere Menschen, Transpersonen häufiger Opfer von narzisstischer Gewalt sind und Cis-Männer eben deutlich häufiger Täter sind und narzisstische Gewalt ausüben.
Genau, also diese gesellschaftliche Ebene oder diese politische Ebene ist auch sehr wichtig, wenn man Narzissmus betrachtet. Also es geht sehr stark um Machtverhältnisse und Machtmissbrauch. Narzissmus hängt auch mit einer höheren sozialen Dominanzorientierung zusammen. Was ist soziale Dominanzorientierung? Das ist ein Konzept aus den Sozialwissenschaften und es beschreibt die Akzeptanz der oder Unterstützung von gesellschaftlichen Hierarchien, dass es eben eine übergeordnete und untergeordnete soziale Gruppen gibt. Das heißt, Menschen, die eine hohe soziale Dominanzorientierung aufweisen, befürworten es eher, dass es eben Menschen gibt, die gesellschaftliche Privilegien haben und dass es andere Gruppen gibt, die diskriminiert und unterdrückt werden. Die Gruppenzugehörigkeit dabei ist teilweise austauschbar. Das können sowohl queere Menschen sein, das können Frauen sein, das können Geflüchtete sein, das können nicht weiße Menschen sein, das können rassifizierte Menschen sein. Das heißt, diese Gruppenzugehörigkeiten sind im Endeffekt austauschbar, aber dieses Prinzip, entweder man ist eben Täter und unterdrückt andere oder man ist Opfer und wird von anderen unterdrückt, sozusagen sie leben nach dem Prinzip fressen oder gefressen werden, ist bei NarzisstInnen stärker ausgeprägt als bei nicht-narzisstischen Menschen. Das heißt, Menschen, die eine solche Einstellung besitzen, sind auch nicht in der Lage, sich eine Gesellschaft vorzustellen, in der Menschen nicht unterdrückt werden, in der Menschen nicht diskriminiert werden, sondern Menschen einfach eine Gleichbehandlung und Chancengleichheit erfahren. Wenn man sich das anhört, dann ist es natürlich auch überhaupt nicht überraschend, dass NarzisstInnen auch sehr viel häufiger rechte Ideologien, rechte Parteien unterstützen und sehr viel stärker als nicht-narzisstische Menschen zu Rechtsextremismus neigen.
Das heißt aber natürlich nicht, dass es im linken Spektrum beispielsweise keine NarzisstInnen gibt, sondern in den Strukturen agieren sie dann anders. Darauf werden wir in späteren Folgen auch nochmal eingehen. Das ist etwas, das nennt sich Communal Narcissist. Und da agieren NarzisstInnen unter der Prämisse, dass sie angeblich hilfsbereit, angeblich feministisch, angeblich empathisch sind, um so eben Aufmerksamkeit zu generieren, sind aber hinter den Kulissen immer noch ausbeuterisch aktiv. Und das zeigt sich dann entweder im beruflichen Spektrum oder halt in Partnerschaften, in der Familie oder in Freundschaften. Was ich in dem Kontext auch nochmal sehr spannend finde, ist ein Text von Preston Nee, der in der Psychology Today veröffentlicht wurde. In dem geht er auch nochmal auf den Mythos des Psychopathen als Mörder ein, aber auch auf gesamtgesellschaftliche Aspekte. Da schreibt er nämlich, ja, dass es eben sehr viele PsychopathInnen in den Führungsetagen gibt, aber auch in diversen beruflichen Branchen, die eigentlich eher mit dem Gesundheitssektor in Zusammenhang stehen, mit Charity. Und er erwähnt auch noch zwei Dinge, nämlich zum einen Situational Psychopathy und Sociopathic Splitting. Das bedeutet, dass es Menschen gibt, die beispielsweise im familiären Kontext empathisch wirken, die ein guter Familienvater sind, die sich um die eigenen Kinder kümmern, aber gleichzeitig eben respektlos anderen Menschen gegenüber sind, die sie als schwächer wahrnehmen oder als anders wahrnehmen. Das hängt dann natürlich auch mit Dingen zusammen wie eben Gender oder der Herkunft oder der sexuellen Orientierung einer Person oder dem Status einer Person. Und Sociopathic Splitting beschreibt eben genau diesen Prozess, nämlich dass Menschen eine Gruppierung als Menschen auch wahrnehmen in all ihren Facetten und andere Menschen objektifizieren und als weniger wert ansehen oder auch eben schlechter behandeln. Und Preston Nee betont eben auch nochmals, dass genau diese Verhaltensweisen zu Diskriminierungsformen führen, zu Misogynie führen und auch Rassismus oder Transfeindlichkeit so natürlich befeuert werden.
Es ist auch ein sehr spannender Gedanke, weil insbesondere wenn man sich eben Themen wie Rassismus, Kolonialisierung, das Patriarchat, White Supremacy, sämtliche Kriege und Genozide anschaut, alle großen menschlichen Katastrophen, also die krassesten Verbrechen der Menschheitsgeschichte, basieren ja in erster Linie oder sie beginnen da, wo Menschen abgewertet werden und wo Menschen nicht mehr als Menschen wahrgenommen werden, sondern als Objekte oder als minderwertig oder als mit Tieren verglichen werden. Und basierend auf dieser Abwertung wird es dann plötzlich auch in einer breiteren Gesellschaftsschicht normalisiert, diese Menschen schlecht zu behandeln oder auszunutzen und sich ihnen gegenüber grausam zu verhalten. Und das ist eben Verhalten, was nicht nur aktiv von NarzisstInnen und PsychopathInnen ausgeht, sondern das ist etwas, was eine ganze Gesellschaft erreichen kann. Das heißt, wenn wir uns sowas anschauen, dann wird auch deutlich, warum es nicht ausreicht, Narzissmus oder narzisstische Gewalt als Diagnose sich anzuschauen, sondern es ist eben wichtig, das Ganze auf einer größeren gesellschaftlichen und auch politischen Ebene zu sehen.
Und das zeigt ja auch nochmal ganz deutlich, dass Narzissmus eben auch anerzogen werden kann, dass narzisstische Verhaltensweisen in unserer Sozialisierung quasi verankert sind und dass es nicht nur genetische Komponenten sind, die narzisstische Verhaltensweisen begünstigen können, sondern eben auch die Gesellschaft, in der wir alle leben, die uns formt. Und der letzte Mythos, den wir in diesem Kontext nun auch dekonstruieren möchten, ist der Mythos, dass Narzissmus und auch Psychopathie ja angeblich so selten seien. Damit werden natürlich vor allem Menschen konfrontiert, die über Narzissmus und narzisstischen Missbrauch sprechen. Vor allem wird einem dann häufig gesagt, nur 1% der Menschheit seien narzisstisch. Und es gibt Studien und Zahlen, die nachweisen, dass das schlicht und ergreifend nicht stimmt. Diese Zahl von 1% geht zurück auf sehr veraltete Studien, die sich auch ausschließlich auf Menschen bezogen haben, die mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurden, weil sie sich in Behandlung begeben haben. Und wie wir schon gehört haben, passiert das ja äußerst selten, dass sich NarzisstInnen in Behandlung begeben und somit auch diagnostiziert werden. Wenn wir nun aber von den Zahlen ausgehen, die in diversen Studien genannt werden, beispielsweise geht eine Studie davon aus, dass 4 bis 15% der Menschheit psychopathische Züge aufweisen, dann wird sehr schnell klar, dass das gar nicht mal so wenige Personen sind, wenn man das mal überträgt auf Bevölkerungs- und Einwohnerzahlen. Wenn wir jetzt also von 4% ausgehen, dann wären das 312 Millionen Menschen weltweit mit psychopathischen Zügen und knapp 150.000 Personen alleine in Berlin. Wenn wir von 15% ausgehen, dann sind das über 12 Millionen Menschen in ganz Deutschland und 500.000 Menschen in Berlin, die psychopathische Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen an den Tag legen. Aber in diesen Zahlen sind NarzisstInnen, die keine psychopathischen Charakteristiken aufweisen, noch nicht mit einberechnet. Und Dr. Rameli Duvasula beispielsweise schätzt, dass in manchen Regionen bzw. Bevölkerungsgruppen bis zu 50% der Personen als narzisstisch klassifiziert werden können. Und auch hier möchte ich nochmal betonen, sie meint damit nicht die narzisstische Persönlichkeitsstörung, sondern eben Narzissmus als Verhaltensmuster.
Genau, und wenn man sich nochmal verdeutlicht, dass NarzisstInnen ja nicht nur ein Opfer haben, sondern dass sie sehr häufig in ihrem Sozialleben eine ganze Schneise der Zerstörung hinterlassen. Wir haben ja vorhin auch gehört, dass insbesondere bei Psychopathie, dass es häufig mit einer Promiskuität einhergeht, dass es häufige SexualpartnerInnen gibt, dass es Menschen sind, die sehr häufig sehr intensive Beziehungen aufbauen und diese PartnerInnen dann halt aber wieder fallen lassen, weil sie nicht zu richtiger emotionaler Intimität in der Lage sind. Das bedeutet eben, all diese NarzisstInnen, PsychopathInnen, die haben Kinder, die haben Partnerschaften, die haben viele Partnerschaften teilweise, die haben KollegInnen, die haben Vorgesetzte, MitarbeiterInnen und so weiter. Das heißt, wenn man sich anschaut über mehrere Jahre, mit wie vielen Menschen sie in Kontakt treten und an welchen Stellen sie häufig über Jahre psychische, verbale und andere Formen der Gewalt ausüben. Selbst wenn es nur 1% wäre, würde es immer noch sehr viel mehr Opfer geben. Aber es gibt eben deutlich mehr. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass im Laufe des Lebens die meisten von uns in der einen oder anderen Form mit narzisstischem Missbrauch oder narzisstischer Gewalt in Berührung kommen.
Das ist tatsächlich etwas, was Dr. Rameli Duvasula auch bestätigt. Also anhand ihrer eigenen Erfahrungen als Psychologin, die sich vor allem mit Betroffenen von narzisstischer Gewalt auseinandersetzt, aber eben auch mit Menschen, die narzisstische Verhaltensweisen an den Tag legen. Auch sie bestätigt eben, dass dieser 1%-Mythos einfach nicht die Realität abbildet, dass diese Diskrepanz zwischen der unfassbaren Anzahl an Betroffenen und den vermeintlich so wenigen TäterInnen einfach keinen Sinn ergibt und einfach nicht die Realität abbildet. Wir hoffen, dass wir mit dieser Folge einige Unklarheiten aus der Welt schaffen konnten und ein paar Mythen rund um das Thema Narzissmus dekonstruieren konnten. In der nächsten Folge wird es um narzisstischen Missbrauch gehen und darum, wie dieser Missbrauch abläuft, was es für Phasen gibt und welche Manipulationstaktiken TäterInnen anwenden und wie sich das eigentlich auch im Alltagskontext zeigt. Wenn ihr jetzt schon mehr über dieses Thema erfahren wollt, dann schaut auf unsere Website oder auf unserer Instagram-Seite vorbei. Und seid nächste Woche wieder dabei, wenn Svetlana und ich über Narzissmus sprechen.